mit uns einen Bibeltext lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria, war noch unberührt und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Davids herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Letzte Woche haben wir die Predigt gehört von Annika über Zacharias und über den Engel Gabriel, der dann zu ihm gekommen ist und die Geburt von Johannes, dem Täufer, angekündigt hat. Und das ist jetzt so direkt der Anschluss an diesen Text, wo es um eine andere Begebenheit geht, die aber eng damit verbunden ist. Bei Zacharias war es so, Zacharias war Priester und er arbeitete im Tempel und er war dort ganz nah an Gottes Gegenwart dran. Gottes Herrlichkeit im Tempel, im Allerheiligsten, das war da und er hat da gearbeitet. Und da wundert man sich vielleicht nicht so sehr, dass er eine Begegnung mit Gott hatte, die sicherlich auch total außergewöhnlich war. Hier bei Maria ist es noch ein bisschen anders. Sie ist jetzt weit weg von Jerusalem. Sie ist irgendwo auf dem Dorf, irgendwo in einem Kaff, ja, wo sich keiner drum geschert hat. Sie war nicht in Jerusalem. Sie ist auch keine Frau, die jetzt hier im geistlichen Dienst unterwegs war, sondern das ist eigentlich ein Mädchen gewesen, vielleicht 12, 13, 14 Jahre. Damals haben die junge Frauen in dem Alter geheiratet. So war sie wahrscheinlich nicht viel älter als so. Und sie war ungebildet, sie war ganz einfach, sie hatte nichts vorzuweisen. Und manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir denken, dass Gott nur besondere Orte und nur vielleicht besondere Menschen anspricht und ihnen nahe kommt. Und hier bei Maria sehen wir, dass es eine ganz andere Situation war. Das heißt, hier kommt der Engel zu Maria und er lädt sie ein, Teil von Gottes Plan zu werden. Er kommt in ihre Nähe und er teilt ihr Gottes Absichten mit, ihr, dem ganz normalen Mädchen vom Lande, die keine Punkte irgendwie gesammelt hat, die keinen theologischen Abschluss hat, die irgendwie nichts erreicht hat, sie einfach nur lebt. Und Gott kommt ihr nahe in all dem. Manchmal ticken wir, glaube ich, so, dass wir Gott sehr begrenzen und dass wir manchmal auch Gott irgendwo hinschieben und sagen, da wirkt Gott. In der Gemeinde, da geht's so richtig ab, da musst du unbedingt mal hingehen oder auf die Konferenz musst du fahren, da ist irgendwie Gottes Gegenwart so stark. Oder dass wir denken, naja, bei der Person, da muss Gott besonders wirken, weil der Vater ist Pastor und der Opa, der ist Missionar und da ist schon so eine ganz fromme Kultur und man denkt, ja, dann ist auch kein Wunder, wenn Gott sich in dem Leben von der Person auch irgendwie zeigt. Aber bei mir, naja, das ist alles irgendwie so normal. Da hat man gar nicht so die Erwartung, dass Gott mir jetzt nahe kommt. Vielleicht nur so ein bisschen, ja, aber das eigentliche Leben geht bei den anderen ab. Und man schaut dann vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die anderen, wo man denkt und meint, dass sie eine besonders enge Beziehung zu Gott hätten. Und hier in der Geschichte, die wir gerade betrachtet haben, ist es so, dass Gott praktisch jegliches Elite-Denken durchbricht. Er kommt jetzt hier mit dem Wichtigsten, worum es ihm geht, nämlich mit der Heilsgeschichte. Er will, dass Jesus, sein Sohn, auf diese Erde kommt, damit Menschen gerettet werden. Und er möchte gerne eine ganz normale junge Frau dazu gebrauchen. Das macht mir total Mut für mein Leben und auch für alle anderen, wo ich denke, ja, Gott, er ist nicht darauf angewiesen, dass wir tolle Menschen wären und sein sollten, damit er uns gebrauchen könnte, sondern er sucht sich die Normalen. Bist du normal? Oder bist du unnormal? Das ist eine Fangfrage. Ja, Ich glaube, wir alle denken, wenn wir auf unser Leben schauen, wir sind irgendwie normal. Ja, so jeder kann auch was Gutes, ja, okay, aber wir wissen auch um die Dinge, die wir nicht so drauf haben. Und das macht Hoffnung. Gott gebraucht die normalen Menschen. Gott gebraucht hier eine Maria. Trau Gott doch zu, dass er dich anspricht, da wo du bist. Trau Gott zu, dass er dein Leben berührt. Trau Gott zu, dass er dich liebt und dass er dich wertschätzt und dass er einen Auftrag für dich hat. Trau Gott zu, dass er mit dir eine ganz eigene Geschichte schreiben möchte. Schau nicht auf die anderen. Erwarte nicht von irgendwas was Besonderes, hier und da muss es abgehen und so, sondern erwarte von Gott, dass er mit dir unterwegs ist. Und du musst dazu kein anderer werden, als der du bist. Du musst nicht erstmal in Vorleistungen treten und Bibelschulausbildung machen und irgendwie fromme Punkte sammeln und irgendwann kommt dann irgendwie das Große, sondern erwarte, dass Gott jetzt schon mit dir unterwegs ist und seine Geschichte schreibt, dass er jetzt schon dein Leben reich macht. Der Engel Gabriel wirbt bei Maria darum, dass sie den Messias zur Welt bringen soll. Im Text wird es hier beschrieben, dass der Messias Sohn des Höchsten genannt werden wird oder Sohn Gottes. Das ist hier die Begrifflichkeit, die hier verwendet wird. Und das ist nicht nur eine nette Bezeichnung, ja, Sohn Gottes, sondern das meint, was es bedeutet. Ja, Jesus ist Sohn Gottes und hier in dem Geschehen ist es ja auch bei Maria so, sie hat keinen Mann und sie soll schwanger werden. Das heißt, von wem wird sie schwanger? Und dann sagt der Engel, ja, vom Heiligen Geist. Der wird das Kind in dir zeugen. So stammt dieses Kind direkt von Gott, von Gottes Wirken. Jesus, so wird es an anderen Stellen beschrieben, im Neuen Testament, wurde jetzt nicht da erst kreiert, sondern Jesus war schon immer existent. Er ist Gott. Er musste nicht erst gemacht werden, aber Jesus musste auf die Welt kommen, um Mensch zu werden. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und Jesus sollte der Sohn Gottes sein, hier auf der Erde, anfassbar und greifbar für die Menschen. In unserer modernen Zeit, da wir von der Aufklärung so herkommen, ist für uns das ein ganz schwieriges Thema. Jungfrauengeburt. Im Glaubensbekenntnis wird das gesagt, ja, wir glauben an die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus. Aber viele Menschen glauben das nicht mehr. Die sagen, das ist alles irgendwie Schwachsinn, ja, also wie soll das passieren? Und man glaubt nicht, dass Gott so übernatürlich wirken könnte. Und doch ist diese Jungfrauengeburt ein absoluter Kernpunkt von unserem Glauben. Wenn wir nicht glauben, dass dieses Kind, was in Maria dann entstanden ist und dann zur Welt gekommen ist, wenn wir nicht glauben, dass es von Gott herkommt, dann war es ein normaler Mensch, der vielleicht gute Sachen gesagt hat, der besonders begabt war, der dann ans Kreuz gegangen ist, weil er vielleicht Pech hatte und dann gestorben ist. Und dann hört die Geschichte irgendwie auch auf. Dann wäre Jesus nichts Besonderes. Dann wäre Jesus nicht in der Lage gewesen, stellvertretend für die ganze Menschheit zu sterben und die Schuld auf sich zu laden. Dann wäre es nicht Gott gewesen, der sich geopfert hat. Und dann wäre die Auferstehung letztendlich auch ein Märchen. Das heißt, der christliche Glaube, der dreht sich um dieses Thema, dass Jesus gezeugt vom Heiligen Geist in die Welt kam und dass er auferstanden ist von den Toten. Und da, wo wir anfangen, diese beiden Themen ja wegzudiskutieren und menschlich zu erklären, dann spielen wir nur so ein religiöses Spiel. Dann ist der christliche Glaube inhaltsleer und kraftlos, weil es eigentlich nur um menschliche Nettigkeiten geht. Wie man leben sollte, Moral kann man predigen, aber dieser Glaube hat keine Kraft, Leben zu verändern und es hat keinen Ewigkeitsbezug. Jungfrauengeburt, damit fing alles an, hier mit der Geschichte von Jesus Christus. Neben der Bezeichnung Sohn Gottes taucht dann auch die Beschreibung auf, dass Jesus König sein wird, dass er auf ewig auf dem Thron David sitzen wird. König David als derjenige, der so vorbildhaft im Alten Testament erscheint, der Israel gut vorstand, der auch nicht perfekt war, aber wo Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen und der hat mich gesucht. Und dementsprechend sollen alle anderen Könige sich auch an David messen. Und hier wird gesagt, ja, und das wird jemand sein, der wird diesen Thron Davids haben, für alle Ewigkeit wird er König sein über Israel und nicht nur über Israel, sondern er wird der König der Könige sein. Er wird über alle herrschen, er wird über alle Völker letztendlich seine Herrschaft ausüben. Und da lese ich mit uns aus dem Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 10 bis 11. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Und da geht's um dieses kleine Baby, Jesus, was in Maria sich entfalten sollte. Und er ist dieser König, vor dem sich alle Welt letztendlich beugen wird. Jetzt sagst du vielleicht, naja gut, Jesus, Sohn Gottes und König, das ist ja irgendwie schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Heute hier. Vielleicht hast du deine Gedanken und die schweifen schon und die Geschenke und die Deko und alles, was irgendwie noch gemacht werden muss. Und jetzt Sohn Gottes und König, was ja so ein bisschen weit weg ist, ne, auch ein bisschen theoretisch ist. Was hat das mit mir, mit dir zu tun in diesem Tag und in dieser Zeit? Ich möchte ein paar Punkte mit uns nennen und betrachten, die uns das vielleicht ein bisschen näher bringen. Ganz egal, wie wir hier auf der Erde leben und wie unsere Beziehung zu Jesus Christus ist, ganz egal, ob wir ihn hier schon kennen, ob wir ihm nachfolgen oder ob wir gar nichts von ihm wissen oder ob wir ihn wegdrücken und nichts mit ihm zu tun haben wollen, ganz egal, aber am Ende der Zeit, am Ende der Geschichte wird so sein, dass alle Menschen ihre Knie beugen werden vor diesem Jesus Christus und dass sie anerkennen werden, dass er der König ist. Da steht fest. Das heißt, Jesus, er ist der absolute König und wir als Geschöpfe, wir als Menschen werden das anerkennen müssen, ob wir das wollen oder nicht, weil er ist derjenige, der das Universum in seinen Händen hält, der die Geschichte in seinen Händen hält, der alles auch zur Vollendung bringen wird. Deswegen stellt sich schon hier und jetzt so diese Frage, ja, was mache ich denn mit diesem Herrschaftsanspruch von Jesus? Also wenn am Ende der Zeit, wenn ich meine Knie beugen werden muss vor Jesus, was mache ich jetzt heute damit? Dann wäre es sinnvoll und weise und gut, wenn wir uns heute schon mit diesem Jesus auseinandersetzen und wenn wir sagen, okay, Jesus, ich möchte heute schon meine Knie beugen, ich möchte dich schon heute anerkennen als der König, ich möchte deine Herrschaft über mein Leben schon heute in Anspruch nehmen und dich reinlassen, dass du regieren kannst in meinem Leben. Frag dich doch mal, wer herrscht eigentlich über dich? Wer oder was herrscht über dich? Wer oder was hat Autorität in deinem Leben? Auf welche Stimmen hörst du? Wem folgst du nach? Wer oder was ist Richtschnur für dich? Wer ist Fokuspunkt für dich in deinem Leben? Vielleicht bist du selbst. Also wir als Menschen, wir tendieren dazu, dass wir für uns selbst leben wollen. Dass wir selbst unsere eigenen Herren sein wollen. Dass es uns um uns selbst geht. Dass wir schauen, dass es uns gut geht und dass wir unseren Willen irgendwie durchsetzen können. Dass wir nicht gerne unsere Herrschaft abgeben. Das fällt uns schwer. Wir alle ticken eigentlich so, dass wir sagen, ja, hier, meine Fahne, die soll wehen, ja, und mein Name, der soll was bedeuten. Das können wir machen, indem wir Karriere machen, ja, indem wir irgendwie unser Ego aufpolieren, dass wir Statussymbole sammeln. Da gibt es ganz verschiedene Mechanismen, aber es geht uns oft um uns selbst. Vielleicht sind es aber auch andere Menschen, denen wir diese Herrschaft geben über uns, Idole, die wir haben. Wir sagen, Mensch, also das, was der macht, der, so will ich auch sein. Und das, was der sagt, das ist immer richtig. Und wir wissen gar nicht, das zu differenzieren. Und wir haben keinen Maßstab in uns, der uns irgendwie da leitet. Vielleicht erwarten wir von Menschen auch manchmal, dass andere Menschen Heilsbringer für uns sein könnten, dass andere Menschen retten könnten. Und wir merken das irgendwie, finde ich, auch in den aktuellen Zeiten so, dass Menschen dazu tendieren, andere Menschen auf ein Podest zu heben und von ihnen alles zu erwarten. Ja, es gibt Krisen, es gibt große Herausforderungen und dann ist man auf der Suche, auch in der Politik, nach Leuten, die es richtig anpacken können und die eine Lösung für all die Probleme haben könnten. Und das ist nie gut. Weil von Menschen können wir keine Rettung erwarten. Menschen sind immer begrenzt. Menschen sind immer abhängig davon, dass jemand anders über ihnen steht. Gott, der ihnen Weisheit gibt und der ihnen hilft, hier klarzukommen. Wir sind auf Gott hin angelegt als Menschen und nicht auf andere Menschen. Und da, wo wir Menschen erheben und von ihnen allen alles erwarten, da wird das in einer großen Sackgasse enden. Und das wird auch der Weg sein, des Antichristen, dass Menschen von diesem Antichristen alle Rettung erwarten werden für die menschliche Misere. Und dann verspricht er das und dann gibt es auch Erfolge und dann sieht man, wow, super, das ist ja ein ganz, ganz toller. Und dann wird man diesem Antichristen nachrennen und froh sein, dass er da ist, weil man Rettung erwartet von diesen Menschen, nicht von Gott. Wer ist Herr in deinem Leben? Wer regiert in dir? Wer ist König für dich? Es kann nur einen König geben. In Deutschland haben wir keinen König, ja, aber in andere Länder wissen wir, da ist die Queen in England und so. Und da ist nicht neben der Queen noch jemand anders König. Das heißt, es gibt nur einen, der ist Königin oder König und dann ist die Sache geklärt. Auch in unserem Leben kann nur einer regieren. Du kannst nicht sagen, naja gut, ich habe hier einen König für das Thema und hier ist ein König für das Thema. Das wird sich alles beißen und das ist ein fauler Kompromiss. Unser Leben kann so geordnet werden, indem wir einen König über uns anerkennen. Wenn wir Jesus anerkennen in unserem Leben, dann soll er König sein dürfen über alle Lebensbereiche, über alles, was unser Leben ausmacht. Und manchmal ist es aber so, dass unser Lebensgebäude so ist, dass wir Jesus hereingelassen haben in unser Leben, dass er regieren darf in manchen Bereichen. Und dann haben wir so einen frommen Bereich und das Thema Gemeinde und Mitarbeit in der Gemeinde und stille Zeit machen und Bibel lesen und nett sein in der Familie und zu den Nachbarn. Das ist so ein Bereich. Und dann gibt's aber vielleicht noch Räume, die verschlossen sind für diesen König. Da, wo irgendwas in unserem Leben ist, wo wir uns für schämen, wo wir Angst haben, dass dieser König da auch reingehen könnte. Was macht er, wenn er das sieht, was da drin ist? Vielleicht ist er nicht froh. Vielleicht haben wir Angst, dass er sich dann von uns abwendet. Vielleicht geht's uns damit nicht gut. Und wir versuchen, Umwege zu gehen. Ich weiß nicht, ob dir solche Räume bekannt sind aus deinem Leben. Solche Schubladen, wo wir sehr gerne nur für uns alleine sind und wo wir nicht gerne jemanden reinschauen lassen und wo wir sagen, okay, hier, das ist nur für mich und ich bin mein eigener Herr. Und dann hast du die anderen Felder und die anderen Räume und da sagst du, okay, hier darf Jesus regieren, aber hier nicht. Es kann nur einen König geben. Ich möchte dich fragen heute, ist Jesus wirklich dein König oder sitzt du noch selbst auf deinem Lebensthron und Jesus ist nur die Deko für dein Leben? Wir dekorieren viel zu Weihnachten, viel Schnickschnack und so, aber Deko ist nicht das Eigentliche. Deko kann verschönern, Deko kann auch verschleiern. Wer regiert in deinem Leben? Darf Jesus König sein oder staffiert er nur dein Leben nett aus? Der König Jesus ist anders als die Herrscher dieser Welt. Manchmal haben wir auch Angst, diese Herrschaft an Jesus abzugeben, weil wir denken, Jesus hat eine Herrschaft, die uns erdrückt, oder da, wo wir ihm unser Leben hinhalten, denken wir vielleicht manchmal dann, wenn er Herr ist über mir und er ist mein König, dann habe ich gar keinen Raum, dass ich selbst sein darf. Dann gehe ich irgendwie unter, dann löse ich mich irgendwie auf. In den ganzen weltlichen Herrschersystemen ist das ein bisschen so. Also wenn man so auf unsere Zeit hier schaut, auf die Gesellschaft, dann haben wir ja mehr so wirtschaftliche Herrscher, ja, so Bosse, und die saugen oft die Leute aus. Das heißt, sie wollen irgendwie Profit machen und sie wollen die Arbeitskraft raussaugen und so. Und man kann sich nicht so entfalten, sondern man wird benutzt. Man wird irgendwie auch ein bisschen vielleicht versklavt oder so. Das heißt, ich bin unfrei in diesem System. Und manchmal denken wir, bei Jesus wäre das auch so. Wenn ich ihm die Herrschaft gebe, dann macht er irgendwas, was letztendlich nicht gut ist für mich. Dann ist es irgendwie nicht so hilfreich. Dann tauche ich nicht auf. Dann bin ich vielleicht nur eine Nummer von vielen. Jesus muss sich um viele Leute kümmern. Ja, der hat ein großes Volk, viele Untertanen. Dann bin ich nur einer von ganz vielen. Dann bin ich lieber nur bei mir. Dann weiß ich, was ich habe. Vielleicht geht's dir in deinen Gedanken auch manchmal so, dass du dir ein bisschen Sorge machst, wie schaut Jesus mich an und welche Art von Herrschaft übt er denn aus? Ich möchte dir sagen, dass Jesus ein anderer Herrscher ist. Er ist jemand, der Herrschaft neu definiert hat. Er ist jemand, der von ganz oben kam, aus dem Himmel, aus der Ewigkeit, der alles verlassen hat für uns, nicht um brutal seine Macht auszuüben, bei dir und bei mir hier auf der Erde, sondern er ist herabgekommen, abgestiegen in unser Diesseits, in unsere menschliche Misere, um uns ganz nah zu kommen, damit wir auf Augenhöhe uns bewegen. Und jetzt ist er der Herrscher, der König, der uns die Füße wäscht, der sich herabbeugt, der uns dient, der letztendlich ans Kreuz gegangen ist, um für uns zu sterben. Jesus ist ein König, der sich selbst aufgeopfert hat für seine Leute, für sein Volk. Und darin ist sein Herrschaftsanspruch begründet. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben vor diesem Herrscher Jesus, dass er kommt und dass er unser Leben beherrscht im negativen Sinne, sondern Jesus ist der dienende König, der dienende Herrscher, der unser Leben zur Entfaltung und zur Entwicklung bringen möchte, weil das ist sein Herzschlag, weil er uns so sehr liebt, weil er so sehr mit uns vom Herzen her verbunden ist, dass er nicht nur Untertan haben möchte, die Steuern für ihn abdrücken, damit er sich seine Burg bauen kann oder so, wie es früher im Mittelalter war. Sondern Jesus ist derjenige, der sich von Herzen in uns investiert und in Partnerschaft mit uns leben möchte, damit unser Leben sich so entwickelt, dass wir aufblühen in dem Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat. Das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht hast du Jesus so noch nie erlebt. Vielleicht ist es immer noch so bei dir, dass du denkst, Mensch, Jesus, wow, komm mir nicht zu nahe mit deinem Herrschaftsanspruch. Schön und gut, dass du König der Welt bist, aber sei nicht mein eigener König, das ist mir fremd. Es ist entscheidend, welche Beziehung wir zum König haben. Wenn du in England bist Und dann ist die Queen da, das Staatsoberhaupt. Dann ist da ja eine große Distanz zur Queen. Soweit ich weiß, dürfen normale Untertanen sie gar nicht berühren. Das würde unterbunden werden. Das schickt sich nicht. Obwohl sie eigentlich ja ganz nett aussieht und so, ne, wie so eine Oma wirkt. Und trotzdem ist da eine Distanz da zwischen Königin und dem normalen Volk. Wenn du jetzt aber Enkelkind der Queen bist oder Urenkelkind und die Queen Teil deiner Familie ist, dann weißt du auch, die ist ja Königin hier von ganz England und so, aber du darfst sie bestimmt auch mal knuddeln und du darfst mit ihr anders umgehen, weil die Beziehung zu dir anders ist, zu dieser Queen. Und nichts anderes ist es in unserer Situation, wenn wir wissen, da ist der König Jesus über uns in unserem Leben, aber er ist nicht nur der König, der unnahbar ist und weit weg ist, sondern er ist mein Retter, er ist mein Freund, er ist mir nahe gekommen, er meint mich. Ich darf mit ihm reden, wir dürfen uns begegnen, er investiert sich in mich, er liebt mich. Ich bin Kind der göttlichen Familie, er ist mein Bruder geworden. Wenn Jesus mein König ist und ich an ihn meinen Herrschaftsanspruch abtrete, dann erlange ich die Freiheit, mein Leben vor ihm zu gestalten und immer mehr zu mir selbst zu finden. Ich bin nicht weg, ich bin da nicht ausradiert, sondern ich finde mich in der Begegnung mit Gott, finde ich mich selbst. Hier komme ich wirklich an, hier darf ich wirklich sein. Und Jesus, dem Sohn Gottes und König, ihm ist alles möglich. Ihm ist alles möglich. Wir haben es in dem Text eben gelesen. Da ist diese unfruchtbare Frau Elisabeth und auch da hat Gott hineingewirkt, dass ein Kind entstanden ist. Johannes der Täufer. Und dann sagt der Engel hier, ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Und da, wo wir den König Jesus, den Sohn Gottes in unserem Leben haben, da haben wir jemanden an unserer Seite, dem nichts unmöglich ist. Dem ist nichts unmöglich. Er hat Macht und Autorität. Es sind keine leeren Worte, die er spricht, sondern das ist göttliche Autorität. Und wir sind mit ihm verbunden. Wir dürfen mit ihm sein. Er wirkt sein Leben in uns hinein. Als der Engel Gabriel so dieses ganze Thema vor Maria beschreibt und erläutert und sie sich das auch so vorstellen kann, dann ist damit die Anfrage verbunden an Maria, und was machst du jetzt damit? Bist du bereit dazu, diesen Weg zu gehen und auch da deine Herrschaft über dein Leben abzugeben, deine Vorstellung, wie das Leben einer jungen Frau damals in Israel eigentlich laufen sollte? Bist du bereit zu sagen, nein, ich trete zurück und ich lasse los und ich lasse jemand anderen über mein Leben herrschen und regieren? Bist du bereit dazu? Diese Frage ist eigentlich damit verbunden, bei dieser ganzen Geschichte. Und am Ende sagt hier Maria, ich bin die Dienerin meines Herrn. Ich bin bereit dazu. Nicht das, was ich will, soll geschehen. Das, was du willst, das soll geschehen. Das heißt, sie lebt das, was wir auch leben sollten, wo, glaube ich, Gott uns immer wieder zu herausfordert und einlädt, dass wir sagen, Herr, sei du wirklich mein Herr. Ich möchte nicht selbst über mich regieren. Ich möchte nicht mein Ego leben und aufpolieren, sondern ich möchte für dich leben. Ich möchte dir erlauben, dass du König sein kannst. Maria zieht das durch. Und es war nicht eine leichte Entscheidung. Und wir kennen, wie die Geschichte ausging, auch wie sie dann unter dem Kreuz ist und sieht, wie ihr Sohn Jesus dort stirbt. Wer würde sich sowas gerne wünschen? Und trotzdem hat sie ein Ja dazu gefunden, weil sie Gott darin erlebt hat. Wozu fehlt dir aktuell ein Ja? Wo sagst du aktuell, Mensch, ich bin mit Jesus unterwegs, ich habe Ja gesagt zu ihm und trotzdem habe ich Bereiche in meinem Leben, wo er nicht die Herrschaft hat und wo da Räume sind, die verschlossen sind. Und außen ist ein bisschen Licht, aber in dem Raum ist Dunkelheit. Und ich will nicht diesen Raum aufmachen. Wo hast du Angst davor, dass Jesus hineinkommt mit seiner Herrschaftsautorität? Wo hältst du dich zurück? Ich möchte dir Mut machen, dass du dir ein Beispiel nimmst an Maria, die sagt, Gott, hier bin ich. Hier bin ich ganz und gar. Mach mit mir, was du willst. Schreib deine Geschichte mit mir. Ich bin ganz normal, ja. Ich muss nicht mich verstellen. Ich muss nicht toller sein. Ich muss keine Elitefrau werden, kein Elitemann. Ich darf sein, wie ich bin. Aber komm und schreib deine Geschichte mit mir. Lass uns ein, dass wir aufstehen. Vielleicht bist du auch hier oder schaust zu und du kennst Jesus noch gar nicht als den König in deinem Leben. Du weißt ein bisschen was über Jesus, du hast dir Gedanken gemacht über ihn, aber du hast noch nie diesen Herrschaftswechsel vollzogen, dass da jemand über dir steht, der dein Leben reich machen möchte, der dir vergeben möchte, der dir Gott nahe bringen möchte. Dann hast du die Möglichkeit dazu, einfach ganz, ganz easy da zu sein und zu beten und zu sagen, Gott, komm in mein Leben, regiere du. Jesus, sei du König in meinem Leben. Komm mit deiner Liebe und begegne mir in dieser anderen Art von Herrschaftsautorität, in einer dienenden Art, in einer liebevollen Art. Dann kannst du das tun durch ein einfaches Gebet und erleben, dass sich was dreht in deinem Leben. Lass uns ein, dass wir miteinander beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern können in diesen Wochen und dass es nicht eine billige Geschichte ist. Ich danke dir, dass das nicht nur Deko ist, um das Leben etwas aufzupimpen, sondern ich danke dir, dass wir es hier zu tun haben mit Realität von dir. Ich danke dir, Jesus, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass du der König bist. Du bist der König und du hast Autorität. Ich danke dir, dass du Leben neu machst. Ich danke dir, Herr, dass du hineinkommst in unsere dunklen Räume, wenn wir dich hineinlassen. Herr, und so bete ich für die Menschen, die hier sind und die sagen, ich brauche einen Herrschaftswechsel. Ich komme allein nicht klar. Ich möchte mich an dem König der Könige orientieren und ihm mein Leben geben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du in diese Leben hineinkommst und dass du selbst mit deinem Leben hineinwirkst. Komm, Geist Gottes, gestalte du Leben neu. Komm und vergib du Schuld. Komm und stelle du die Beziehung zum Vater wieder her. Herr, ich bete, dass du zurück zu dir nach Hause rufst. Dafür bist du gekommen, Jesus, dass Menschen in Verbindung leben mit dem lebendigen Gott. Wirke du es gerade jetzt, da wo Menschen Ja sagen zu dir. Herr, und du siehst uns, du siehst diejenigen, die dir schon lange nachfolgen. Du siehst aber auch unsere Lebenskämpfe. Du weißt um die verschlossenen Türen. Du weißt um Fragen und Zweifel, die wir haben. Herr, du siehst Verletzungen, du siehst auch falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben. Herr, alles ist vor dir offen. Nichts müssen wir vor dir verstecken. Herr, und du bist da mit deinem gnädigen Blick. Herr, und ich bete darum, dass du gerade jetzt hineinwirkst in unser Leben und dass du hineinkommst als der König und gleichzeitig als der Diener, der unser Haus aufräumt, der unser Haus total renovieren kann, der es neu gestaltet, der kommt mit seinem Licht in die Dunkelheit unseres Lebens. Herr, ich bete darum, dass wir Kompromisse erkennen in unserem Leben und dass wir sie kappen und dass wir dir Raum geben, dass du wirken kannst. Sei du König in uns, in allen Räumen. Komm und wirke du hinein. Herr, und diene du uns durch deinen Heiligen Geist, dass deine Botschaft von heute, dass sie in unser Leben fällt und dass sie Veränderung bringt, dass das Vertrauen in dich wächst und gestärkt wird, dass wir mehr mit dir unterwegs sind in Partnerschaft, als dass wir uns fernhalten von dir. aus Angst und Sorge, was passiert, wenn wir dir Raum geben würden. So komm, Geist Gottes, und schreib du deine Geschichte mit uns. Geh du deinen Weg, auch durch die nächste Zeit. Du bist treu und du bist voller Autorität. Du kannst Unmögliches möglich machen. Tu es in unserem Leben. Lass uns das sehen, was du vorhast. In Jesu Namen.